Eine der wichtigsten Lektionen im Leben eines Christen ist, wie man betet. So beginnt James Montgomery Boyce seine Predigt zu diesem Thema. Und ich bin auch davon überzeugt, es ist eines der wichtigsten Themen im Leben eines Christen. Aber andersherum ist es auch so, dass es zu den vernachlässigsten Themen im Leben von uns Christen gehört. Es ist das Thema Gebet. Ich meine, wer hat bei diesem Thema nicht ein schlechtes Gewissen? Wer muss nicht, wenn er sich wirklich ehrlich ist, zu sich selber sagen, ich könnte, ich müsste, ich sollte mehr beten? Ich selber als Prediger, der ich eine größere Verantwortung habe, zu beten, auch ich weiß um den Kampf, den ich kämpfe in diesem Bereich. Und auch ich habe mich nicht zu rühmen in diesem Bereich. Und ich denke, niemand kann hier sagen, ich habe genug gebetet. Und deswegen ist dieses Thema wichtig. Und deswegen finde ich es so gut, dass es auch Teil der Bergpredigt ist. Aber die Frage ist am Anfang, warum ist das so? Warum haben wir solche Schwierigkeiten mit dem Gebet und solche Probleme? Anders gefragt, warum beten wir nicht? Warum betest du nicht? Warum betest du nicht mit Freude und Leidenschaft und Hingabe? Das Problem beim Gebet ist ja, das Leben funktioniert auch ganz gut ohne. Ich meine, man betet vielleicht vor dem Essen und am Morgen und am Abend, aber man kann gut durchs Leben kommen als Christ, ohne zu beten. Es funktioniert irgendwie. Und trotzdem meine ich, dass uns ohne das Gebet ein entscheidender Punkt fehlt. Und ich glaube, wenn wir nicht beten, dann haben wir etwas nicht verstanden, nämlich das, was Jesus uns gelehrt hat. Wenn wir das Gebet nicht leben, wenn wir es nicht beherzigen und einbauen in unseren Alltag, dann haben wir es nicht verstanden, dass das eine kostbare Gabe ist, die Gott uns gegeben hat. Und ich glaube, hier ist viel Frust bei uns, viel Enttäuschung und Versagen. Und vielleicht hat manch einer schon lange in seinem Leben aufgegeben, in das Gebet seine Hoffnung reinzusetzen. Aber genau dir in deinem Frust und in deinem Versagen möchte ich heute Morgen begegnen und sagen, hey, komm, fang neu an. Komm, entdecke, was es heißt, zu beten. Ich glaube, nichts hat größere Auswirkungen auf unser Glaubensleben. Nichts bringt uns näher zu Gott, nichts vertieft unsere Freude mehr und nichts ist wichtiger als die Lektionen, die Jesus uns weitergegeben hat über das Gebet, die wir dann in unserem Leben umsetzen, wenn wir diese begreifen und danach leben. Aber was hat es mit diesem Thema auf sich? Was ist Gebet? Gebet ist im Grunde genommen eine ganz einfache Sache. Und doch geht sie uns so schwierig von der Hand. Gebet ist Gespräch mit Gott. Ganz einfach, Gespräch mit Gott. Wir reden mit Gott. Und dabei geht es nicht so sehr darum, dass wir uns auf das Gespräch konzentrieren. Wenn du vielleicht heute Mittag Besuch empfängst und Gemeinschaft mit ihnen hast, dann wirst du dich nicht so sehr auf das Gespräch konzentrieren, sondern du wirst viel mehr wertschätzen, was das Gespräch dir ermöglicht, nämlich den anderen kennenzulernen und mit dem anderen Gemeinschaft zu haben. Das ist Gebet. Nicht Gespräch, sondern das, was wir dadurch erlangen, nämlich Beziehung zu dem Gegenüber. Heute beim Mittag werden wir reden. Und wenn wir mit Gott reden, dann reden wir nicht um des Redens willen, sondern dann reden wir mit ihm, um ihm zu begegnen als einer Person, mit der man Gemeinschaft haben kann. Und Jesus nimmt uns damit hinein. Und wir sind heute Morgen bei einer, oder ich würde sagen, der bekanntesten Bibelstellen der ganzen Bibel angekommen. Der Bibelstelle, die jeder von uns schon mal gebetet hat. Ich meine es behaupten zu können, es ist die Bibelstelle, die heute Morgen in, ich würde sagen, Tausenden von Kirchen gebetet wird. Es ist das Vaterunser. ein Bibeltext, der bekannteste Bibeltext überhaupt ist, und er ist Teil der Bergpredigt. Und ich möchte für die, die bisher noch nicht dabei waren, kurz sagen, worum es geht. Wir befinden uns im Kapitel 6 der Bergpredigt. In Kapitel 5 hat Jesus seinen Zuhörern wichtig gemacht, dass es um eine bessere Gerechtigkeit geht, die er fordert. Für Nachfolger, die ihm nachfolgen. Das Problem war damals, die Menschen haben zu den religiösen Führern aufgeschaut und meinten, das wäre das Ideal, dem man nachstrebt. Und Jesus hat sich dann in Kapitel 5, 6 falsche Überlieferungen des Gesetzes, nach denen die Pharisäer und Schriftgelehrten gelebt haben, Jesus hat die sich vorgenommen und hat sie als falsch überführt und hat gegenübergestellt seine Thesen, seine richtige Auslegung des Gesetzes. Und mit dabei waren radikale Forderungen, die Jesus angestrengt hat, den Menschen weitergegeben hat. Und jetzt in Kapitel 6 beginnt ein neuer Teil. Es geht nicht so sehr um die Überlieferung des Gesetzes und die richtige Auslegung, sondern in Kapitel 6 will er jetzt die Praxis des Glaubenslebens ansprechen. Auch die war damals völlig verzerrt worden von den Pharisäern und Schriftgelehrten. Die hatten diese drei Frömmigkeiten oder diese drei Arten von Frömmigkeit in der damaligen Zeit. Letzten Sonntag hat Mirsad für uns zwei behandelt, nämlich das Almosengeben und das Fasten. Und heute werden wir uns das Gebet anschauen. Und wichtig ist bei all diesen drei, Jesus verurteilt die Praxis nicht an sich, sondern die falsche Praxis und die falsche Motivation, mit der die Menschen es damals getan haben und mit der wir es auch in der Gefahr stehen, es heute falsch zu tun. Falsch zu beten, falsch zu fasten, falsch zu geben. Jesus möchte uns darüber einige Sachen weitergeben. Und so beginnen wir mal in Vers 5. Und dort sagt Jesus, und wenn ihr betet. Ganz einfach heißt es hier, wenn ihr betet. Das heißt, Jesus setzt voraus, Christen beten. Wie Christen fasten. Christen geben Almosen, geben Geld. Wenn ihr betet. Da liegt eine Gesetzmäßigkeit drin und Jesus muss uns nicht sagen, dass wir beten sollen. Er setzt es voraus, dass wir es tun. Und die Frage ist, wie sollen wir es tun? Jesus macht dann so wie auch in der letzten Predigt, wie wir es nicht tun sollen, stellt er ganz an den Anfang. Wenn ihr betet, tut es auf jeden Fall nicht so wie die Heuchler. Dieser Begriff ist für Jesus ein Begriff, in dem sich bei ihm alles umdreht. Das war damals so und das ist auch heute noch so. Wenn Menschen etwas heucheln und etwas nicht leben, was echt ist, Jesus hasst das. Und er hat das bei den Pharisäern und Schriftgelehrten gesehen. Dieses Heuchlertum, dieses Leben nach einer Frömmigkeit, wo die Menschen drauf geschaut haben, aber Jesus sagte, genau das ist es nicht. Worum es geht beim Gebet, dass ihr dafür emporgehoben werdet, wenn ihr gesehen werdet, wie ihr betet. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die waren dafür bekannt. In der Synagoge gab es so die Lade des Gesetzes und da musste immer in einem Gottesdienst jemand davor stehen und ein Mann der Synagoge hatte dann die Aufgabe zu beten. Und wie toll war das, wenn die Leute ihn dafür angehimmelt haben. Was für ein tolles Gebet. Oder auch beim täglichen Abendopfer im Tempel bestand die Möglichkeit zum Gebet. Dann erschallte überall in der Stadt die Posaunen und dann gab es die Ansage, dass man beten durfte. Und wenn der Posaunenschall erklang und die Pharisäer und Schriftgelehrten irgendwo in der Stadt unterwegs waren, dann hielten sie an, richteten sich aus zum Tempel und fingen an zu beten. Und jeder, der vorbeilief, dachte sich, wow, was für ein frommer Mann, wie toll er doch betet. Und Jesus sagt, genau das ist es nicht. Was war das Problem bei den Menschen, bei diesen frommen, religiösen Menschen? Das Problem war, sie haben sich selber geliebt. Das war ihr Problem. Sie lieben es. Sie lieben sich. Und sie lieben die Ehre, die sie bekommen, wenn andere auf sie aufschauen, für das tolle Gebet, das sie gerade abgeliefert haben. Und Jesus verurteilt diese Motivation, sich selbst zu lieben und deswegen zu beten. Und dann sagt Jesus, sie haben ihren Lohn dahin. Der einzige Lohn, den Menschen haben, die aus geheuchelten Motiven beten, ist der, dass sie die Ehre von Menschen und das Ansehen von Menschen haben und mehr nicht. Und jeder muss sich selber auch hier schon fragen, warum bete ich? Oder warum tue ich das, was ich tue? Das ist Jesus immer wieder wichtig. Und was Jesus hier klar macht, ist, wenn wir lernen wollen zu beten, sollen wir auf keinen Fall auf die religiösen Menschen schauen. Auch heute nicht. Auch damals nicht. Wie sollen wir denn beten? Das macht Jesus dann weiter in Vers 6 deutlich. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer. Luther hat hier süß das Kämmerlein übersetzt. So geh in deine Kammer und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Das Kämmerlein oder die Kammer war damals der Ort im Inneren eines Hauses, wo man Vorräte lagerte. Das war ein Ort, wo es kein Fenster gab und wo es eine Tür gab, die man zuschließen konnte. Und Jesus sagt, wenn du betest, sollst du so beten. Du sollst dich zurückziehen an einen Ort, wo dich niemand sieht und wo du von niemandem Ehre erlangen kannst. Dafür, ach, wie toll betet er. Wo dich niemand hört, ach, wie toll betet er. Und das ist christliches Gebet. Sich zurückziehen und allein sein mit Gott. Robert Murray McShane, ein Pastor aus dem 19. Jahrhundert, er sagte ganz treffend, was ein Mensch allein auf seinen Knien vor Gott ist, das ist er und nichts anderes. Was ein Mensch allein auf seinen Knien vor Gott ist, das ist er und nichts anderes. Und ich glaube, das passt zu dem, was Jesus gesagt hat. Wir können nach außen hin so fromm sein und so ein tolles Vokabular haben und so viel Bibel auswendig kennen und so einen treuen Dienst tun. Aber woran wir uns letztendlich messen müssen, ist, wer wir sind im Gebet auf den Knien vor Gott. Und wenn wir da nicht etwas zu bieten haben und wenn wir da nicht als Männer und Frauen des Gebets bekannt sind, dann bringt all der äußere Schein, den wir sonst vortragen, überhaupt nichts. Da entscheidet sich es letztendlich, wie viel dein Glaube wert ist. Allein auf deinen Knien im Gebet vor Gott. Was empfindest du, wenn du so etwas hörst? Geh in deine Kammer, mach die Tür zu und bete. Hast du so einen Ort, so einen Raum, wo du hingehst und weißt, hier bin ich jetzt allein mit Gott? Ich glaube, wir brauchen so einen Ort. Ich glaube, Jesus macht es klar, ganz klar, wie wir beten sollen. Allein mit Gott, irgendwo am Tag, Zeit finden, genau dafür. Ich habe bei mir zu Hause den Ort, das ist mein Arbeitszimmer. Das ist ein großer Ort, kein kleines Kämmerlein. Aber da gehe ich rein und da mache ich die Tür zu. Und dann ist meine Frau mit ihrem Gewusel in der Küche oder mit ihrem Telefonat im anderen Raum weit weg. Und sie stört mich nicht und ich bin allein und ich bete mit Gott. Das ist, denke ich, worum es geht. Wenn ich ein eigenes Haus habe eines Tages, dann habe ich gestern mit meiner Frau gesprochen, dann werde ich mir auf jeden Fall einen kleinen Raum, vielleicht 10 Quadratmeter, einrichten, der nur dafür sein soll. Ein Kämmerlein, in dem ich Gott begegnen kann. Da brauche ich nur einen Sessel und einen kleinen Tisch und einen schönen Teppich. Und ich wünschte dir so, dass du irgendwie einen Ort hast, eine Gewohnheit hast, wo du für dich begreifst, da bin ich allein, da bin ich ungestört. Für die einen kann es der Spaziergang sein, den er sich täglich angewöhnt hat, wo er allein ist mit Gott. Für den anderen kann es das Auto sein, die Kabine, mit der man zur Arbeit fährt und wo man in Ruhe beten kann. Für den anderen ist es das Büro im Geschäft, wo man der Sekretärin sagt, hey, ich bin gerade für eine halbe Stunde nicht zu sprechen. Und dann ist man allein mit Gott. Wir müssen diese Orte finden, wo wir allein sind mit Gott. Und worum geht es dann in diesem Gebet, was Jesus hier so wichtig macht? Ich denke, zwei Dinge, die hier hervorstechen. So geh in deine Kammer, schließ die Tür und bete zu deinem Vater. Ich glaube, wir erleben in unserem Gebetsleben so wenig und dringen so selten hin durch zu echtem Gebet, weil wir uns nicht bewusst machen, worum geht es im Gebet? Und das, denke ich, müssen wir uns beherzigen, dass wir uns das bewusst machen. Reuben R. Chatori, ein großer Bibellehrer und Evangelist, er sagte, wir sollten niemals eine Silbe von Gebet aussprechen, ob öffentlich oder privat, bis wir uns nicht wirklich bewusst sind, dass wir nun in der Gegenwart Gottes sind und zu ihm beten. Vielleicht ist es ein bisschen überspitzt ausgerückt, aber was hier die Betonung ist, wir müssen im Gebet dahin durchdringen, dass wir jetzt wirklich real mit dem lebendigen Gott im Gespräch sind und dass er da ist. Das ist Gebet. Die Audienz bei dem lebendigen Gott, den wir Vater nennen, und über das Vater, den Vaterbegriff werden wir gleich noch mehr nachdenken. Aber ich kann dir sagen, und ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, als ich junggläubig war, gerade ein paar Monate gläubig, da wusste ich, es gehört dazu, dass ich mit diesem Gott alleine bin. Und dann ging ich auf die Felder in dem Wohnort meiner Eltern und spazierte dann rum und irgendwann ließ ich mich nieder bei einem Feld und machte mir bewusst, ich will jetzt beten. Und wurde innerlich ruhig. Und hatte im Blick, Gott, du bist jetzt hier. Und dann wehte der Wind durch die Ähren und ich wusste wirklich, er ist jetzt hier. Er sitzt jetzt quasi neben mir und ich kann mit ihm reden. Und das Gleiche hatte ich gestern, als ich mich aufmachte im Bewusstsein, ich werde predigen über das Thema. Da wusste ich, Danny, das ist Realität. Und ich stand auf den Knien und redete mit ihm und wusste, er ist hier. Und das ist nicht nur etwas, was mir zur Verfügung steht als Prediger, sondern das steht jedem zur Verfügung, der sich einmal niedersetzt und sich bewusst macht, was Gebet ist. Und dazu lade ich dich ein. Nicht aufzuhören zu beten, bis du nicht durchgedrungen bist zu der klaren Erkenntnis, ich spreche jetzt mit Gott, einem Gegenüber, und es ist so, wie wenn er mir gegenüber sitzt und ich rede mit ihm. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, denke ich, dass wir mit Gott reden. Oftmals ist das uns nicht so klar und oftmals meinen wir, Gebet wäre im Kopf Dinge denken. Und das mag auch manchmal richtig sein, im Geist beten. Aber beten im christlichen Sinne, beten nach der Lehre Jesu bedeutet zu reden mit ihm. Und dieses Sprechen mit ihm hilft uns auch, dass unsere Gedanken nicht abschweifen, während wir reden. Und vor allen Dingen ist es so, wie Paul Miller sagt, eine Glaubensaussage. Du erklärst vernehmbar, dass du an einen Gott glaubst, der wirklich da ist, wenn du mit ihm sprichst. Und dann sagt Jesus hier, und Gott sieht in das Verborgene. Dein Vater sieht dich da, wo du bist, wo dich kein anderer sieht und kein anderer hört. Und du dir vielleicht denkst, wer hört denn mein ganzes schönes Gebet? Dann weiß ich und dann kann ich dir sagen, Gott sieht deine Klagen. Gott sieht deine Tränen, die du vor ihm ausschüttest. Gott sieht all dein Flehen. Und er wird dir vergelten. Du wirst einen Lohn bei ihm haben. Und ich glaube, Beter werden bei Gott dafür belohnt, dass sie beten. Nicht mit der Ehre von Menschen, weil sie uns hoch anhimmeln für das tolle Gebet, das wir sprechen, sondern wenn wir eines Tages bei ihm sind, werden wir Lohn erhalten für den Kampf, den wir im Gebet gekämpft haben, für die Zeit, die wir dafür aufgewendet haben. Öffentliches Gebet. Die Frage ist, wir werden später öffentlich beten und man könnte jetzt sagen, Moment Danny, dürfen wir dann überhaupt öffentlich beten? Wenn Jesus sagt, wenn du betest, geh in deine Kammer, dass niemand dich hört und niemand dich sieht. Ist dann öffentliches Gebet verboten? Ich denke, das wäre falsch und eine falsche Erklärung von diesem Vers. Jesus sagt nicht, öffentliches Gebet ist verboten. Jesus sagt, primär sollten wir Zeit haben mit Gott allein. Es gibt auch Gebet, wo wir miteinander beten und die Frage ist nur dann, wie wir beten, welche eine Motivation wir haben. Jesus sagt dann weiter zu der Praxis der damaligen Menschen, wenn ihr betet, in Vers 7, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Plappern, einmalig der Begriff in der Bibel, aber wir können uns vorstellen, was dieses Plappern bedeutet. Es war ein sinnloses Rezitieren von irgendwelchen Gebetssprüchen, mit denen man meinte, Götter überzeugen zu können. Aber Gott ist kein Gott, mit dem wir überzeugen müssen durch die Menge von Worten, die wir sprechen. Gott ist ein Gegenüber, dem wir manchmal einfach nur einmal was sagen können. Aber das ist in den allen Religionen unserer Zeit andere Praxis. Zum Beispiel im Hinduismus oder im Buddhismus oder im Yoga gibt es immer Mantren, die man wieder und wieder und wieder rezitiert und meint, damit könnte man irgendetwas erreichen. Oder im Islam gibt es das rituelle Gebet als zweite Säule des Islams, wo man 5-mal am Tag immer das Gleiche betet. Und auch im Katholizismus gibt es das Rosenkranzgebet, was oft einfach nur noch heruntergeplappert wird. Und wir merken, Jesus will genau das nicht. Auch die Juden der damaligen Zeit und auch heute beten nur noch nach Gebetbüchern. Und wenn man am Tempelberg, am Tempelplatz, an der Klagemauer sieht, wie die Juden beten, dann merkt man, wie viel Plappern da ist. Und dann ist da eine Mundbewegung und dann geht das nur noch so. Man meint, man könnte durch die Bewegungen Gott irgendwie beeindrucken und ihn überzeugen, je leidenschaftlicher man betet. Aber Jesus sagt, darum geht es nicht. Es geht nicht um die vielen Worte, die wir machen, sondern es geht um etwas ganz anderes. Er sagt, wir sollen uns diesen Menschen nicht gleichen. Wir sollen einen Unterschied machen zur Praxis der frommen Menschen, die viel und laut und irgendwie heilig beten. Wir sollen auch einen Unterschied machen zu Menschen, die meinen, durch viele oft wiederholte Sätze von Gebeten könnten sie irgendwas was bei Gott bewirken. Und dann ist interessant, was Jesus dann sagt, als letzten Vers hier, als letzten Satz in Vers 8. Was sagt er dort? Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Das heißt, es geht nicht so sehr darum, dass wir immer wieder wiederholen, was wir brauchen. Was ist der Punkt? Gott weiß schon lange, was wir brauchen, bevor wir ihn bitten. Und jetzt könnte einer raffiniert fragen, ja hallo, warum sollen wir ihn dann überhaupt bitten, wenn er es schon weiß? Was würden wir darauf sagen? Muss Gott etwa erinnert werden, dass er es nicht vergisst, dass ich eine neue Arbeitsstelle brauche? Ist Gott vielleicht etwa so, dass wir ihm Dinge sagen und ihn informieren über die Krankheit und über die Bedürfnisse und die Probleme und dass Gott dann sagt, ach gut, danke, dass du es mir sagst, das habe ich noch gar nicht gewusst. Das ist nicht der Punkt. Wofür ist das Gebet denn dann, wenn Gott alles eh weiß? Gebet ist für uns. Für uns. Gott braucht unser Gebet nicht. Gott braucht unsere Erinnerung nicht daran, dass wir Bedürfnisse haben. Aber Gott will, dass wir anerkennen und demütig begreifen, er ist Gott und wir sind Geschöpfe. Und dass wir in einer Abhängigkeit vor ihm leben. Und dass wir ihn wertschätzen und unsere Hoffnung in ihn setzen. Und deswegen beten wir. Er ist mächtig, allmächtig und deswegen kommen wir zu ihm. Gerade deswegen. Und sagen nicht, wenn er eh alles weiß, brauche ich nicht beten. Gerade weil er alles weiß, beten wir. Und dann kommen wir zu diesem Gebet, was Jesus uns gelehrt hat. Betet ihr nun so. Und ich habe es hier in der klassischen Form, wie sie überall in den Kirchen gebetet wird. Auch uns ist diese Form geläufig. Ich habe nur das erste Wort geändert, Vater unser. Und wir werden später auch das Gebet zusammen beten. Ich habe es anfangs so umbenannt, wie es auch in der reformierten Kirche gebetet wird, unser Vater. Aber hier ist zuallererst zu beachten, wenn Jesus sagt, betet ihr nun so, dann geht es nicht darum, dass Jesus sagt, ich habe hier jetzt eine Gebetsformel, die ihr immer so nachsprechen müsst. Und die ihr am besten auswendig können müsst. Und die ihr am besten jeden Sonntag als Gemeinde beten müsst. Das ist nicht Jesu Absicht. Jesus möchte uns durch dieses Gebet nicht sagen, dass wir genau so beten sollen, sondern dass wir in der Art beten sollen. In dieser Ausrichtung. Und wir werden sehen, was ist hier die Ausrichtung? Worum geht es? 6 Bitten sind es. Die ersten drei richten sich ganz klar an Gott. Dein Name, dein Reich, dein Wille. Und die nächsten drei, da geht es um unsere Bedürfnisse, unsere leibliche Not, die wir haben, und unsere Vergebung und unsere Versuchungen, die wir geführt werden. Und deswegen wollen wir das zum Anfang festhalten. Und was ist dann hier der entscheidende Unterschied? Und das ist, glaube ich, das, was unser Gebet von uns Christen unterscheidet von anderen Religionen. Es ist der Gott, zu dem wir beten. Dieser Gott, zu dem wir beten, ist nicht irgendein Gott, sondern es ist unser Vater. Unser Vater. Da, über diesen Begriff allein könnte ich eine ganze Predigt halten. Wie kostbar dieser Begriff allein für uns ist, unser Vater. Darf ich dich fragen, ist Gott dein Vater? Ist Gott dein Vater wirklich vom Herzen her? Nicht, weil du Christ bist, sondern weil du eine Beziehung hast zu ihm. Ist Gott dein Vater? Wenn wir über Gebet nachdenken und ich über Gebet predige, dann will ich ganz klar sagen, Gebet, wie Jesus es gelehrt hat, ist nur für Christen, für Menschen, die sich als Kinder Gottes verstehen, weil sie Kinder Gottes sind. Nur für die gilt das. Hast du eine Beziehung zu deinem Vater, die sich gründet genau darin, dass Gott dich zu seinem Kind gemacht hat, durch das, was Jesus am Kreuz für dich getan hat, als er für deine Sünden starb und als du begriffen hast, das ist für dich und das nimmst du für dich an. Hast du das in einem Punkt in deinem Leben begriffen? Dann sage ich dir zu, Gott ist dein Vater. Und J.R. Packer sagt in seinem Buch Gott erkennen ganz eindrücklich, was ist ein Christ? Man kann diese Frage verschieden beantworten, aber die Antwort, die am meisten aussagt, ist, ein Christ ist jemand, der Gott zum Vater hat. Und darüber nachzudenken, ist Gott mein Vater, ist der erste Schritt, hinzukommen zu einer lebendigen und tiefen Beziehung im Gebet, die wir haben können. Ein Christ ist jemand, der Gott zum Vater hat. Was bedeutet dir dieser Gedanke? Packer sagt dann weiter, wenn man beurteilen will, wie gut jemand das Christentum versteht, so muss man nur sehen, was ihm der Gedanke, Gottes Kind zu sein, Gott zum Vater zu haben, bedeutet. Wenn nicht dieser Gedanke all seine Haltung zum Gebet durchzieht, so dürfte er vom Christentum insgesamt wenig begriffen haben. Welche Auswirkungen hat das eigentlich, wenn wir zu Gott reden als zu unserem Vater? Ich meine, hier zuallererst sehen wir unser Vater, wir wenden uns zu Gott in der Gemeinschaft und dem Bewusstsein. Wir sind nicht Einzelne, sondern wir sind eine Gemeinschaft von Kindern, die sich wenden zu Gott, dem Vater. Ich glaube, das ist die Richtung, die Jesus anschlägt. Wenn ich in meinem Gebet zu Gott bete, dann darf ich auch zu ihm mein Vater sagen. Aber es ist hier die Richtung, dass wir uns verstehen als eine Art von Gemeinschaft. Und Gott ist nicht nur mein Vater, sondern Gott ist dein Vater. Er ist unser Vater. Und Bonhoeffer, der sagt zu diesem Punkt, wenn es um diese Bitte geht, es ist die Bitte des Kindes zum Herzen des Vaters. Es ist die Bitte des Kindes zum Herzen des Vaters. Und ich werde erst im Oktober Vater. Ich weiß es nicht, was es heißt, Vater zu sein. Aber hier gibt es einige unter uns, die sind Väter. Und die haben Kinder, Söhne und Töchter. Und wie gut ist es dann mal zu sehen und sich bewusst zu machen, vor allen Dingen, wenn sie noch klein sind, wie Kinder zu euch als Väter oder als Mütter kommen. Ganz unbeschwert. Ganz ohne irgendwelche Masken, ganz ohne irgendwelche Floskeln, mit denen sie meinen, den Vater oder die Mutter beeindrucken zu können. Kinder kommen unbekümmert, unbeschwert, frei von irgendwelchen Bedrängnissen. Wenden sie sich an ihre Eltern und wissen, sie können ihre Eltern alles fragen und um alles bitten und sie können kommen, wie sie wollen. Und das ist der Punkt. Wenn wir anfangen zu beten, unser Vater, dann begreifen wir, wer wir sind und wenden uns zu unserem Gott nicht mit irgendwelchen Verhaltensregeln, mit denen wir meinen, Gott, so müssen wir zu dir kommen, ist das auch alles richtig, was ich mache, sondern wir kommen zu ihm, wie wir sind. Ganz einfach. Und wenn wir uns Kinder anschauen, wie sie manchmal kommen, mit verrotzter Nase und dreckigem Mund und zerrissenen Hosen, so kommen wir zu Gott, wie wir sind. Mit all dem Dreck in unserem Leben, mit all den Schwierigkeiten, mit all den Gedanken, die uns durch den Kopf kommen. So kommen wir. Und so nahen wir uns diesem Gott. Und hier diese Bitte, die Jesus dann anführt, oder diese Anrede, unser Vater, glaubt mir, das war damals revolutionär. Die Juden kannten diesen Begriff nicht. 14 Mal kommt dieser Begriff Vater im Alten Testament vor und niemals ist es die individuelle Bitte eines Menschen, der sich an Gott richtet. Aber ist der Begriff, der hier gebraucht wird. Und Jesus nimmt diesen Begriff aber und gebraucht ihn für den Vater und redet ihn so an. Und dieser Begriff aber, der hat viel Ähnlichkeit und ist viel näher an Gottes Herz, als der Begriff Vater uns im Deutschen jetzt übersetzt ist. Vater, das klingt noch irgendwie so entfernt, so technisch. Aber dieser Begriff im Hebräischen, der dahinter steckt, ist der Begriff aber. Und er deutet eine Ähnlichkeit und eine Nähe an, die wir zu Gott haben. Und wir könnten es im Grunde genommen übersetzen mit einem anderen Begriff, der auch ähnlich klingt. Aber oder Papa. Und ich weiß, einige, da regt sich jetzt schon ein Widerstand. Kann man zu Gott Papa sagen? Das geht doch nicht. Wie geht das, der heilige Gott, und wir sagen zu ihm Papa? Und ich sage nicht, dass wir beten sollen Papa. Aber ich sage, dass wir verstehen sollen, dass wir zu ihm kommen als zu einem Papa. Kinder kommen nicht zum Vater. Kinder kommen zum Papa und wenden sich so an ihn. Und deswegen lasst uns das beherzigen, ein kindliches Vertrauen und eine Beziehung, die frei ist von allen Befangenheiten. So wenden wir uns zu Gott. Es geht um ein persönliches Gegenüber, der es gut mit uns meint, der uns liebt wie ein Vater, wie ein Papa, wie unser Papa. Gott, Gebet ist Beziehung. Gebet ist das Wissen um Gott, der sich offenbart hat als unser Papa. Und ich möchte dich fragen, wie betest du zu Gott? Betest du so, wie Jesus es gelehrt hat? Unser Vater? Mein Vater? Ich glaube, das ist die Richtung, in die wir beten sollten und keine andere. Ist es falsch, zu Jesus zu beten? Nein. Aber das ist das, was Jesus gelehrt hat. Ihn anzubeten bedeutet, zum Vater zu beten. Und jetzt ist die Frage, kann es sein, dass einige von uns ein Problem haben damit, Gott als Vater anzureden, weil sie diesen Gott vergleichen mit ihrem irdischen Vater. Und dieser irdische Vater war ein Tyrann. Und dieser irdische Vater hat vielleicht sogar die Mama verlassen. Und dieser irdische Vater hat dich vielleicht sogar geschlagen, verachtet oder sogar missbraucht. Und was machen wir dann? Dann lade ich dich ein, wie auch immer dein irdischer Vater war, komme nicht dahin, von deinem irdischen Vater abzuleiten, wie der himmlische Vater ist, sondern mach es andersrum. Schau dir den himmlischen Vater an, wie er liebevoll und fürsorglich für dich da ist. Und dann leite von da aus ab und bewerte von da aus deinen irdischen Vater. Und dann komm dahin zu sagen, mein Vater hat's vermasselt. Mein Vater war kein guter Vater. Und ich lade alle Väter ein unter uns, dass sie alles daran setzen, dass Kinder das Vaterbild Gottes und das Vaterbild des irdischen Vaters nicht im Widerspruch sehen, weil ihr als Väter Tyrannen seid und weil ihr als Väter nicht mit Liebe eure Kinder behandelt. Ich habe bald einen Sohn und ich wünsche mir so sehr, dass mein Sohn irgendwann sagt, das macht Sinn. Das, was mein Vater mir erzählt von meinem himmlischen Vater, das passt zusammen. Mein Vater liebt mich Und mein Gott im Himmel, der mein Vater ist, der liebt mich. Und das ist, denke ich, was Väter beherzigen müssen und leben müssen. Unser Vater im Himmel, so geht es dann weiter. Gott ist nicht ein Gott, der im Himmel wohnt und der irgendwo auf den Wolken schwebt und den man vielleicht da oben sogar finden kann. Juri Gagarin hat einen Flug gemacht, den ersten Raumfahrtflug, und er flog da oben rum und er sagte, ich habe Gott nicht gesehen. Hallo, man kann ihn auch nicht sehen. Aber was ist dann der Punkt, unser Vater im Himmel? Ich glaube, es drückt etwas aus, was wir nicht mit Worten beschreiben können. Es ist eine unbeschreibliche Hoheit und eine Macht und ein Wesen, das nicht für uns zusammenpasst. Er ist ein unbegreifliches Wesen. Unermessliche Macht und ewige Unsterblichkeit sind in diesem Begriff begründet. Unser Vater im Himmel. Und dann schauen wir uns kurz diese 6 Bitten an. 3, die sich an Gott richten, und 3, die dem entsprechen, was unser Leben ausmacht. Und die erste ist, dein Name werde geheiligt. Was bedeutet das? Dein Name werde geheiligt. Der Name steht im Alten Testament immer wieder für den Charakter und für den Wesenszug Gottes. Sein Name ist das, was ihn ausmacht, das, was er ist. Und wenn wir in diese Welt schauen und wenn wir in unsere Umgebung schauen und wenn wir in unser Leben schauen, dann begreifen wir, sein Name wird nicht geehrt und gepriesen und wertgeschätzt, wie es sein sollte. Und deswegen ist die allererste Bitte, mit der wir zu Gott kommen, ist die Bitte, dass sein Name, sein Wesen neu gepriesen wird, neu anerkannt wird in dieser Welt, wo er so oft verlacht und verachtet ist. Und dann beten wir vor allen Dingen auch darum, Gott, du bist ein Gott, der heilig ist. Und ich bete darum, dass du mir neue Erkenntnis darüber schenkst, wer du bist. Und dass du mir neu wichtig wirst. Das ist, denke ich, das, was wir beten sollen. Dass wir ihn begreifen in seiner Funktion als Schöpfer, als Rettergott, als Heiler, als Vergebender. Sein Name ist wunderbar, sein Name heilt, sein Name rettet, sein Name vergibt. Sein Name hat so viel zu bieten und so oft verachten wir diesen Namen und diesen Charakter Gottes, der sich dahinter verbirgt. Und deswegen bitten wir an Gott, komm, komm neu herunter und werde du heilig in meinem Leben, in meinem Denken und in meinem Tun. Als nächste Bitte, dein Reich komme. Das ist ein schwieriges Thema vom Reich Gottes. Es ist schon da gewesen, es ist jetzt da, es ist zukünftig da. Was bedeutet es? Ich denke, ganz einfach beten wir in dieser Bitte darum, dass Gott seine Herrschaft durch Jesus Christus im Leben von Menschen aufrichtet. Vor allen Dingen auch in unserem Leben. Jesus, komm und herrsche du durch uns. Das ist Gottes Reich jetzt in dieser Zeit. Da, wo Gott Wirklichkeit wird, in der Person und im Leben von Menschen. Und darum sollen wir beten, dass er neu sein Reich baut in uns, durch uns. Dass er neu sein Reich baut in diesem Land, auf dieser Welt. Dass er sein Reich baut in der Mission. Am Mittwoch werden wir Informationen bekommen, dass Menschen hingehen wollen in eine Gegend, wo es kein Reich Gottes gibt. Und sie wollen da Reich Gottes bauen. Und deswegen beten wir darum, Herr, bau du dein Reich durch Eduard und Irina dort im Kaukasus. Bau du dein Reich vor allen Dingen auch da, wo Menschen noch nicht zu deinem Reich gehören. Füge sie ein in dein Reich. Und du kennst vielleicht Menschen, die noch nicht zu Gottes Reich gehören. Und für die sollst du beten, dass Gott seine Herrschaft aufrichtet in deren Leben. Für deine Nachbarn, deine Freunde, Familienangehörige. Dein Reich komme. Darum sollen wir beten. Als nächstes, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gottes Wille wird vollkommen ausgeführt im Himmel, durch die Engel und durch die gestorbenen Heiligen, die schon da sind. Und das ist unser Gebet, dass sein Wille ebenso vollkommen ausgeführt wird im Himmel wie hier auf der Erde oder andersrum. Und dieses Gebet ist ein gefährliches Gebet. Wenn du das von Herzen betest, ordnest du dich sozusagen vollkommen Gottes Willen unter. Und was Gott für dein Leben will, stellst du an erste Stelle durch dieses Gebet. Und oft ist das nicht einfach. Oft gelangen wir in Situationen in unserem Leben, vielleicht eine Diagnose über eine Krankheit, vielleicht eine andere Situation, in der wir uns befinden, und dann zu sagen, dein Wille geschehe, das ist nicht einfach. Aber das ist das, was Jesus will. Gott hat einen Willen für dein Leben. Und Gott will, dass du dich da hinein unterordnest und ihm vertraust in allen Dingen, dass er einen guten Plan hat für dein Leben. Und darum lasst uns so beten, dass wir zum Ausdruck bringen, wir sind bereit, Gott alles anzunehmen, was du für unser Leben bereitet hast. Hilf uns dabei, dass wir uns unterordnen. Und im Westminster Glaubensbekenntnis schreibt es ganz passend so, in der dritten Bitte, welche ist, dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden, beten wir, dass Gott in seiner Gnade uns fähig und willig mache, seinen Willen zu erkennen, zu befolgen und uns ihm zu beugen in allen Dingen, so wie die Engel im Himmel es tun. Dass wir fähig werden, darum geht es. Das sind diese drei Bitten, die Gott wichtig sind und die wir zuallererst in unserem Gebet an die erste Stelle setzen sollten. Wir sind so geprägt, dass wir einfach zu Gott kommen, mit unseren Dingen, unseren. Aber hier merken wir, dein. Wir sind damit hineingenommen, trotzdem. Aber schauen wir uns noch die drei anderen Bitten an. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wer braucht denn so eine Bitte bei gefülltem Kühlschrank, bei gefülltem Abstellraum und bei dem Supermarkt um die Ecke? Ha? Wer braucht das? Wir müssen begreifen, damals war das ganz anders. Und auch heute noch in vielen Teilen der Erde haben Menschen heute, wissen sie heute nicht, was sie morgen essen werden. Und wir müssen begreifen, was für ein Vorrecht wir haben, zu wissen, was wir morgen essen werden und zu wissen, was wir übermorgen essen werden und dass die Sorge um unser Essen und dass die Sorge um unsere leibliche Versorgung kein Thema ist. Die Frage ist, warum sollen wir beten? Genau deshalb, damit wir es nicht vergessen, dass wir abhängig sind von der Versorgung eines lebendigen Gottes. Ja, ich arbeite, ja, ich verdiene mein Geld, ja, ich gehe in Aldi und kaufe mein Brot. Alles das, was ich tue. Und trotzdem, ohne Gott und seine Versorgung und seine Gnade, die in dieser westlichen Welt für uns so überreich auf uns kommt, ohne das wäre ich verloren. Und deswegen müssen wir das neu begreifen, wenn wir das beten, darum zu beten, dass wir abhängig sind von ihm und dass wir auch weiter versorgt werden wollen von ihm und dass wir alle unsere Dinge, die wir für unser Leben brauchen, auch von ihm empfangen. Und nicht, weil wir das Geld verdienen und weil wir das Recht haben, uns diese Dinge zu kaufen. Wir bitten in dieser Bitte darum, dass Gott uns alles gibt, was wir brauchen. Ob es die Miete ist, ob es die Kindersachen sind für das Baby, was geboren wird, ob es die Nahrung ist, ob es die Finanzen sind, alles erbitten wir von Gott. Und dann als drittes Gebet oder zweites Gebet, mit dem wir uns an Gott richten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist ein schwieriges Gebet und manch einer könnte vielleicht dahin kommen, zu denken, dass die Vergebung unserer Schuld abhängig ist von der Vergebung anderer. Das heißt, wenn wir anderen vergeben, können wir zu Gott sagen, und sagen, wir haben anderen vergeben, vergib du uns auch. Aber das ist nicht Vergebung. Vergebung basiert nicht auf der Vergebung, die wir anderen gewähren, sondern Vergebung basiert auf dem, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, als er unsere Schuld getilgt hat. Und der Schuldbrief, der mit seinen Forderungen gegen uns war, den hat Gott weggetan und ans Kreuz geheftet. Da haben wir unsere Vergebung empfangen. Jesus hat bezahlt für unsere Schuld, ein für alle Mal, für die Vergangene, für die jetzt Begangene und für die Zukünftige. Vergebung haben wir. Die Frage ist, warum sollen wir beten um Vergebung? Ich denke, dieses Gebet führt uns dahin zu sagen, Gott, ich bin ein Sünder und ich brauche Vergebung. Und ich danke dir, dass du sie mir schon gewährt hast in Jesus. Und ich bete darum, gewähr du sie mir neu. Das ist das, warum wir beten. Wir machen uns bewusst, wer wir sind. Und wir bekennen unsere Schuld da, wo sie uns bewusst wird. Und machen weiter in dem Bewusstsein, dass wir gereinigt weitergehen können. Und die Frage ist dann trotzdem, was hat dann dieser Nachsatz hier zu bedeuten, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Es ist keine Bedingung der Vergebung Gottes, es ist eine Folge. Wir haben Vergebung von Gott empfangen und deswegen werden wir anderen vergeben. Ganz klar, es ist eine unabdingbare Folge. Und Jesus hat nicht viel weiteres gesagt zu diesem Gebet, aber der einzige Punkt, wo er noch weitere Dinge sagt, ist dieser. Und ich lese uns diese Verse nochmal vor und sie sind erschütternd. Dort nämlich sagt Jesus zu diesem Punkt, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Das hört sich heftig an. Vor allen Dingen, wenn man Menschen kennt, die nicht vergeben können. Wo führt das hin, wenn ich einen Mann kenne, der nicht vergeben kann? Jesus sagt, dem wird auch nicht vergeben werden. Ich wage es nicht zu sagen, was das bedeutet, aber das, was es hier heißt, ist für mich schon hart genug. Und ich glaube, auch hier sitzen Menschen, die können nicht vergeben. Und Jesus sagt, dir wird nicht vergeben werden. Jesus sagt, Vergebung anderen gegenüber ist eine Folge der Vergebung, die wir von Gott empfangen haben. Und wenn wir nicht vergeben können, wohin führt uns das? Wir denken, ja, haben wir denn überhaupt schon Vergebung von Gott empfangen? Und das muss sich jeder fragen, der nicht vergeben kann. Habe ich begriffen, wie sehr mir vergeben ist? Und Jesus gebraucht in Matthäus 18 das Gleichnis vom Schalksknecht. Da ist einer, dem ist vom König übermäßig viel vergeben worden. Eine Schuld, die könnte er nie im Leben zurückzahlen. Und dann kommt ein anderer Knecht und er kann ihm diese kleine Schuld nicht vergeben. Haben wir begriffen, wie viel uns vergeben ist? Können wir anderen diese geringe Schuld vergeben, die im Vergleich zu der Schuld, die wir begangen haben? Und ich lade uns ein, dass wir vor allen Dingen beten für Menschen, die nicht vergeben können. Und dass wir beten darum, dass Gott uns immer fähig macht zu vergeben, wie schlimm die Schmerzen auch sind, die wir ertragen. Und dann als letzte Bitte, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Auch hier wieder könnten wir stutzig werden. Moment mal, Gott führt uns doch eh nicht in Versuchung. Hat Jakobus nicht darüber geschrieben, dass Gott uns nicht versucht? Warum sollen wir darum bitten, dass er uns nicht versucht, wenn er es eh nicht tut? Das ist eine Frage, die hier aufkommt. Was bedeutet das, führe uns nicht in Versuchung? Ich denke, zwei Dinge, die hier auffallen. Ich denke, es ist ein Stilmittel und es geht darum, Versuchung ist ein Begriff, den können wir nicht mit Gott in Verbindung bringen. Gott kann nicht versucht werden und er selbst versucht niemanden. Wenn wir versucht werden, werden wir von unserer eigenen Begierde gereizt und gelockt. Wenn wir versucht werden, werden wir von Satan versucht. Wie Jesus, der in die Wüste geführt wurde, um vom Satan versucht zu werden. Und das ist der Punkt. Wir sollen eigentlich vielmehr darum bitten in dieser Bitte, nicht, dass Gott uns nicht in die Versuchung führt, sondern genau das Gegenteil. Und das ist das Stilmittel hier, dass er uns rausführt, hin auf den Weg der Gerechtigkeit. Das ist es, was wir beten sollen. Gott, bewahre mich vor den bösen Wegen, die mich in die Versuchung führen. Bewahre mich vor den Orten und vor den Situationen und vor den Gelegenheiten, in denen ich versucht werde von mir selbst und von Satan. Und führe du mich dahin, wo ich dir gefällig leben kann. Gott, führe uns Wege. Gott, bewahre uns vor dem Werk Satans in unserem Leben. Das ist der Punkt. Und erlöse uns von dem Bösen. Wir bitten Gott eigentlich darum, lass nicht zu, dass Satan in unserem Leben Macht bekommt und dass wir in den Machtbereich Satans geraten, sondern führe uns weg davon und bewahre du uns und unsere Kinder und unsere Familien vor diesen Wegen, auf denen wir versucht werden. Das ist die Bitte. Und dann hört sie auf mit einer Formel, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wie schnell beten wir das runter in diesem Vater unser. Aber darüber nachzudenken, was das heißt, dein ist das Reich, dein ist die Kraft, Dein ist die Herrlichkeit. Hiermit bekennen wir am Ende des Gebetes nochmal, dass er, unser Vater im Himmel, regiert. Er ist König, er hat alle Macht, er ist allmächtig und er kann ausführen, was wir ihn gebeten haben. Und er ist wundervoll und herrlich und wir sind Geschöpfe und er ist der Schöpfer. Und er ist ewig und wir sind zeitlich und vergänglich. Und so kommen wir zu Gott in der Erkenntnis, wer wir sind und wer er ist und beenden unser Gebet in Anbetung und in Beugung vor diesem heiligen und allmächtigen Gott. Darf ich dich ermutigen zum Gebet? Das ist mein Wunsch. Ich habe gestern so zu Gott gefleht. Vielleicht hast du schon lange nicht mehr wirklich innig gebetet. Und vielleicht hast du noch nie entdeckt, was es heißt, mit Gott zu reden als einem Vater. Dann ist es so mein Wunsch, dass wir neu beginnen zu erleben, was es heißt, mit Gott zu reden. Mit ihm zu leben, nicht nur morgens früh im Kämmerlein, sondern den Tag über zu begreifen, er ist da. Gebet ist das Kostbarste im Leben eines Christen. Es ist das Wichtigste und ohne Verständnis vom Gebet haben wir nichts verstanden. Und deswegen lade ich dich ein, lass dich ermutigen, fang neu an. Ich habe draußen auf dem Schriftentisch eine Schrift ausgelegt. Darin habe ich die Bitten nochmal aufgeführt mit konkreten Gebetsanliegen, die zu den einzelnen Bitten passen. Also wenn dir das jetzt zu schnell ging, was ich so gebracht habe, dann kannst du gerne dir den Zettel mitgeben. Und da ist nochmal zusammengefasst, was bedeutet es zu beten, dein Name werde geheiligt? Was bedeutet es zu beten, unser Brot gib uns täglich und weiter? Hinten liegen diese Schriften aus. Wir wollen neu beten lernen. Und ich lade uns ein, dass wir jetzt zusammen aufstehen, Gott danken für das, was er uns gegeben hat in dieser Gabe des Gebetes. Vielleicht sind einige so frei, mit diesem Gott zu reden als zum Vater. Und am Ende können wir dann noch zusammen das Vaterunser beten, passend hierzu. Nicht als Geplapper, sondern als Menschen, die begreifen, was dahinter steckt. Lass uns aufstehen und wir beten zusammen. Ja, lieber Vater, danke dir, dass du uns nicht allein lässt in der Frage, wie wir beten sollen, sondern du hast uns klar gesagt, zu wem wir beten und wie wir beten sollen, was dir wichtig ist. Und du weißt, wie oft wir es vernachlässigt haben, wie oft wir nur für uns und unsere Angelegenheiten gebetet haben. Und ich bete hier um Vergebung. Und ich bete hier um Neuanfang und um Neuausrichtung, dass wir eine Gemeinde werden, die betet. Dass wir Christen werden, die bekannt sind dafür, dass sie mit ihrem Vater reden und mit ihm alles besprechen. Danke dir, Vater, für diese wunderbare Gabe des Gebetes. Amen.